Meine Lieben, also ich hoffe, ich langweile zumindest die nicht österreichischen Zuhörer nicht schon zu Tode, aber wir haben ja, und das ist ganz spannend, noch immer diese Karfreitagsgeschichte, die ist noch nicht beigelegt und auch Gewerkschaft und Arbeiterkammer und so weiter und so fort treiben dieses Thema Gott sei Dank voran und es gibt jetzt eine Aktion der evangelischen Kirche, die ich Ihnen herzlichst ans Herz legen möchte und zwar schreiben Sie Ihrem Abgeordneten. Einfache E-Mail mit, ich bin evangelisch, ich will am Karfreitag in die Kirche gehen und ich möchte am Vormittag in die Kirche gehen, weil sie das so gehört, an den jeweiligen ÖVP oder FPÖ-Abgeordneten zum Nationalrat in ihrem Gebiet. Das ist sehr leicht rauszukriegen, man googelt das einfach, Abgeordneten zum Nationalrat ÖVP von Mistelbach zum Beispiel und hat das sofort. Und die haben natürlich alle Büros und so weiter und so fort. Und das wäre eine, glaube ich, wirklich recht günstige Aktion. Die zweite ist, dass es eine Online-Petition der evangelischen Kirche gibt, die läuft, die ich Sie auch bitte herzlich zu unterzeichnen, weil da kommen jetzt schon ordentliche Zahlen zusammen. Und es ist ganz einfach so, Politiker wollen heutzutage prinzipiell eines, nämlich wiedergewählt werden. Und wenn wir da ein paar hunderttausend Unterschriften zusammenbringen, dann ist das alles nicht mehr so einfach. Und darum möchte ich Sie sehr herzlich bitten. E-Mail an den zuständigen Nationalratsabgeordneten, also SPÖ können es natürlich auch gern schreiben und Grüne und so weiter und so fort. Also Grüne sind ja gar nicht mehr drinnen. Nur die sind eh für einen Karfreitag als Feiertag für alle. Spannend ist natürlich die Regierungsmehrheit und da sollten wir alle miteinander ein bisschen umdrehen und ich würde Sie da herzlich darum ersuchen, dass Sie das tun. Ja, herzlich willkommen an einem Freitag, zum theologischen Freitag vom Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Das Ganze heißt einfach von den Bedürfnissen und dem Staat. Gut, es gibt Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse sind etwas theologisch unglaublich Spannendes. Also was für Bedürfnisse haben Sie? Also als erstes, wenn ich Sie jetzt einfach so frage, werden Sie natürlich sagen, ja, ich brauche was zum Essen und ich brauche irgendwie eine Wohnung, damit ich nicht erfriere und ich brauche. Ich würde jetzt ganz gern ganz kurz Pause machen und Sie um eines bitten, da wir, wenn Sie da jetzt zuhören, in einer Wohlstandsgesellschaft leben, gehe ich mal davon aus, dass Sie was zum Essen haben. Sie haben auch irgendwas zum Anziehen, Sie haben auch irgendeine Form von einer Wohnung. Was sind jetzt noch Ihre Bedürfnisse? Also jenseits Essen, Trinken, Wohnen, Kleidung. Was sind Ihre Bedürfnisse? Ganz spannend ist, ich habe das heute mit Schülern ausprobiert, war die Antwort ganz, ganz klar bei 16-, 17-jährigen jungen Menschen, die Freunde und die Familie. Also die sozialen Bedürfnisse. Das ist dann ganz was Wichtiges und wir haben uns dann darüber unterhalten, dass das also auch der Schutz der Familie ist zum Beispiel. Den gibt es in Österreich noch gar nicht so lange nebenbei bemerkt. Das ist etwas, was man braucht. Also wenn man nicht mehr... Wenn es nicht mehr nur ums Überleben geht, dann kommen als zweites die sogenannten sozialen Bedürfnisse. Man möchte Freunde haben, man möchte sie mit anderen Menschen treffen können und so weiter und so fort. Und man möchte dahin nicht gehindert werden. Also zum Beispiel in Diktaturen ja keine Selbstverständlichkeit. Also da sind die Leute immer angsterfüllt, dass man sich mit dem falschen Menschen treffen könnte. Bitte vergessen Sie das nie. Das ist ein unglaublicher Gewinn des Rechtsstaates, der Demokratie. Sie können sie treffen, mit wem sie wollen und müssen nicht dauernd daran denken, könnte der irgendwo irgendwas gegen den großen Führer Falsches gesagt haben und ich treffe mit dem und ich weiß das jetzt zum Beispiel gar nicht, einen Tee trinken, einen Kaffee trinken, sonst was trinken, was halt dort immer üblich ist und schon habe ich die Geheimpolizei bei mir in der Wohnung, weil ich mich mit dem falschen Menschen getroffen habe. Ganz klar. Ehen dürfen vom Staat nicht zwangsweise geschieden werden. Ist auch in vielen Ländern auf der Welt so nicht klar. Das sind diese sozialen Bedürfnisse. Und dann gibt's noch Bedürfnisse, die sind ganz wichtig, die haben meine Schüler auch sofort genannt, witzigerweise gleichwertig mit der Ebene der sozialen Bedürfnisse war ihr Bedürfnis nach Bildung. Habe ich tolle Schüler, ha? Da kann ich wirklich bewundert werden. Bedürfnis nach Bildung, Bedürfnis nach Kultur. Das ist klar und natürlich auch, weil sonst sind sie bei mir nicht im Religionsunterricht, sie können sie ja jederzeit abmelden, wenn es ihnen Spaß macht, Bedürfnis nach Religion. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz, ganz spannende Entwicklung. Diese Entwicklung wird jetzt so ungefähr 250 Jahre alt sein, dass im Zeitalter der Aufklärung, zum Beispiel in Österreich Kaiser Josef II., beginnt, religiöse Bedürfnisse wahrzunehmen und sagt, okay, ihr habt dieses religiöse Bedürfnis, zum Beispiel evangelisch zu sein, zum Beispiel Juden zu sein. Das waren die beiden religiösen Gruppen, die es gegeben hat, außer der römischen Kirche. Und also Moslems hat es eigentlich damals in Österreich keine gegeben. Und diese bekommen jetzt auch eine Toleranz und dürfen ihre Religion ausüben. Das ist eine ganz tolle Geschichte, bitte, der Aufklärung, wo man hingeht und sagt, okay, ich schreibe euch nicht mehr religiöse Bedürfnisse vor. Ihr müsst nicht mehr damit glücklich sein, zu einer römisch-katholischen Messe zu gehen, sondern wenn es euch glücklich macht und euch ein wirkliches Bedürfnis ist, einen evangelischen Gottesdienst zu besuchen, dann dürft ihr das. Und jetzt ist es okay und jetzt habe ich natürlich nicht die Wahrheit gesagt, denn Josef II. War wirkliche Aufklärung. Das heißt, es ist nicht nur den Menschen erlaubt worden, evangelisch zu sein, sondern man hat ihnen sofort das Recht gegeben der Religionsausübung. Das hieß, 200 evangelische Familien durften eine Pfarrgemeinde gründen. Pfarrgemeinden durften danach einen Pfarrer und einen Schulmeister anstellen. Pfarrgemeinden durften danach Gebäude bauen oder erwerben oder sonst was. Also zu Österreich nebenbemerkt immer zuerst die Schule und danach die Kirche, ganz, ganz wichtig. Und dann kam natürlich sofort auch das Recht, das steht alles schon im Toleranzpatent drinnen, bitteschön, ihr dürft euch jetzt auch organisieren finanziell, das heißt, ihr dürft Geldsammlungen durchführen. Geldsammlungen sind was Cooles, weil sonst könnt ihr euch das ja nicht kaufen. Das heißt, mit diesem Erkenntnis, ihr habt ein Bedürfnis, evangelisch zu sein, ist sofort eine riesige Anzahl von Regelungen Hand in Hand gegangen. Und das ist jetzt das wirkliche Toleranz, besteht einfach darin, dass man den Menschen gesetzlichen Rahmen gibt, was sie dürfen. Dieser war eingeschränkt. Also in Österreich ganz, ganz lange so, dass evangelische Kirchen durften keinen Kirchturm haben, logischerweise auch keine Glocken haben. Eh klar, weil wo jetzt noch die Glocken aufgehängt, wenn es keinen Glockenturm hast, nicht? Liegt auf der Hand. Mussten ein bisschen von der Straße zurückgesetzt sein. Evangelische Pfarrer durften den Talar nicht auf der Straße tragen, nur innerhalb der Gebäude. Es waren Umzüge religiöse verboten, ist jetzt auch klar, weil ohne einen Pfarrer im Talar ist das Ganze auch Fahrt. Also diese Dinge waren in der Öffentlichkeit eingeschränkt, man hat sich offenkundig ein bisschen für die Evangelischen geschämt, aber innerhalb dieser Mauern und in einem sehr weiten Bereich, gerade im Bereich auch der Schule, war es okay, dem Bedürfnis, evangelisch zu sein, nachzugehen. Und jetzt merken Sie, weshalb das ein theologischer Freitag ist. Das, zur Theologie gehört auch das Kirchenrecht, respektive das Recht selbst. Wenn ich sage, okay, du hast ein Bedürfnis, dann ist das vollkommen leeres Gequatsche, wenn ich nicht gleichzeitig hingehe und der Wahrnehmung des Bedürfnisses einen rechtlichen Rahmen zur Seite stehe, dass dieses Bedürfnis überhaupt ausgelebt werden kann. Einfaches Beispiel. Wenn Leute sagen, okay, ich möchte einen gleichgeschlechtlichen Partner heiraten, dann hilft ihnen das gut nichts. Wenn Menschen aber hingehen in einer ordentlichen Demokratie, einem ordentlichen Rechtsstaat, einem aufgeklärten Staat und sagen, hören Sie zu, ich habe das unbedingte Bedürfnis, einen Menschen gleichen Geschlechtes zu heiraten und mit ihm Ehe zu führen, im evangelischen Bereich heute noch unter Gottes Verheißung und Segen, dann muss ich reagieren. Und dann müssen Gesetze geändert werden, ist ja klar, nicht? Weil bis jetzt ist halt im Gesetz eh klar gewesen, dass es Mann und Frau ist und dann nimmt man dieses unbedingte Bedürfnis wahr. Und das Gesetz wird gemacht, respektive die bestehenden dahingehend geändert, dass das möglich ist. Inklusive natürlich auch des Scheidungsrechts. Das ist ja klar, nicht? Weil wenn Du kannst nicht sagen, ihr dürft heiraten, aber ihr könnt euch nicht scheiden lassen. Das muss natürlich dann auch dazu kommen, respektive werden wir wahrscheinlich ein paar Wortumstellungen schon dazu reichen und diese Gesetze dementsprechend anzupassen. Und dann gibt es eben auch Folgegesetze, wenn die zwar verheiratet sind, egal welches Geschlecht es, dann ist das so. Und der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache ist aber, dass entdeckt wird, es gibt Menschen, zwar nicht so wenige, die dieses unbedingte Bedürfnis haben. Und in dem Moment geht der ordentliche, normale Staat hin und sagt, okay, wir haben das entdeckt, ihr habt das Bedürfnis, ihr habt uns das glaubhaft versichert, deswegen reagieren wir darauf. Das ist der eigentliche, auch theologische Grund, warum wir zum Beispiel für die Ehe für alle sind, aus dem einfachen Grund des Bedürfnisses. Dieses Herumgerede von wegen Gerechtigkeit und Nichtdiskriminierung und so weiter und so fort, das ist, klingt zwar alles sehr nett, ist aber natürlich in Wirklichkeit, also mit Nichtdiskriminierung, das hat kein End, das ist nicht lustig, okay? Das führt schlussendlich ins Unendliche, aber die Formulierung eines unbedingten Bedürfnisses, das ist was habe ich vor mir. Damit kann ich was tun. Damit kann der Staat was tun. Nun, in der Tat ist eine sehr, sehr eigenartige Sache in der letzten Zeit passiert. Also Aufklärung, Josef II., für die Preisen der große Fritz, das ist ja schließlich und endlich schon ein bisschen her, 250 Jahre. Und da hat man das gefeiert und gesagt, ja, jetzt haben wir endlich die Vernunft entdeckt und diese Vernunft ist etwas Menschgemäßes. Und hat dann gesagt, da gibt jetzt eine Variation von Menschen und um den großen Fritz zu zitieren, ein jeglicher soll doch auf seine eigene Fasson selig werden. Das war eine tolle Geschichte. Natürlich hat es dann ziemlich lang gedauert, bis sich das wirklich durchgesetzt hat, hat Rückschläge gehabt und so weiter und so fort, aber dieser Ansatz war da. Ich möchte Sie heute am Ende dieses Podcasts einfach eines fragen, wie schaut es denn aus heute mit unserer Gesellschaft? Sind wir nicht wieder in unfassbarster Art und Weise normierend geworden? Also nur gerade bei den Jungen nicht so gut gebildeten, wo ich dauernd erfahre solche Mobbing-Geschichten, weil jemand ein bisschen anders ist, weil jemand ein billigeres Handy hat, weil jemand billigere Turnschuhe anhat oder irgendwas anhat, wo es gerade nicht in ist. Gott sei Dank bin ich viel zu alt dazu, mich mit diesem Blödsinn noch zu beschäftigen. Und sofort kommt eine ganze Welle von Hass, Abgrenzung, von Niedermachen, von Mobbing daher. Menschen dürfen anders sein. Und sie dürfen andere echte Bedürfnisse haben. Sie dürfen auch sagen, eure Bedürfnisse sind nicht meine Bedürfnisse. Und der Staat und die ganze Gesellschaft hat das zu akzeptieren. Und wenn wir es wahrnehmen als echtes Bedürfnis, dann muss man dem auch einen gesetzlichen Rahmen geben, dass das gelebt werden kann. Ich persönlich, und das ist ganz witzig, meine gescheiten Mädeln haben das heute wirklich alle formuliert, haben das Gefühl, dass das immer weniger wird, dass immer mehr wieder normiert wird, dass Bildung zurückgeht und alles in einer unendlichen Oberflächlichkeit, dass alle müssen gleich sein, endet. Ich wollte Sie das fragen, das ist ein ganz starkes Votum meiner gescheiten jungen Damen. Ich möchte Ihnen das einfach zum Denken geben. Und das Spannende daran ist, meine lieben jungen Damen haben gesagt, sie glauben, das hängt alles mit dem Handy und mit dem Internet zusammen, wo sie in einem dauernden Strom drinnen sind und alle sind im gleichen Strom drinnen und alle finden das Gleiche toll und morgen ist wieder ganz was anderes irrsinnig toll und so weiter und so fort. Und sie waren der Ansicht, dass das schlicht und ergreifend schädlich ist, weil es verhindert, und das war ganz spannend, dass sie in ihrer Jugend wirklich draufkommen, was ihre Bedürfnisse sind. Sie können nicht unterscheiden zwischen dem, was ihnen eingeredet wird, und dem, was aus der Tiefe ihrer gottgeschaffenen Seele in ihr Bewusstsein aufsteigt. Nun nochmal, ich habe da wirklich ein gigantisches Glück mit ganz, 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 ganz gescheiten jungen Damen jeden Freitagnachmittag zu verbringen. Überlegen Sie sich's mal, wie es Ihnen geht. sind sie noch imstande, unbedingte Bedürfnisse zu spüren und zu formulieren? Sind sie noch imstande zu unterscheiden, ob die Dinge von außen auf sie einströmen und dann irgendwie sich in ihnen festhaken oder ob sie eben aus ihrer gottgeschaffenen Seele hochsteigen? Vielleicht haben Sie an diesem Wochenende ein bisschen Zeit nachzudenken und sich das mal für sich selbst anzuschauen. Ich glaube, es wäre eine ziemlich gute Idee. Gesegneten Abend uns allen.